Ja, ich freue mich, dass ich heute Abend da sein kann. Es ist jetzt gerade schon sehr spät, deswegen hoffe ich, dass ich euch trotzdem noch motiviert kriege, zuzuhören. Und freue mich auch an diesen historischen Tag, den 9. November, auch hier sein zu dürfen. Genau, mein Hauptfokus sind die negativen Glaubenssätze. Und ich würde jetzt einfach mal in die ganze Runde interessieren, wer von euch arbeitet beruflich auch mit Glaubenssätzen? Ist in irgendeinem therapeutischen Setting unterwegs? Da einmal gerne Hand hoch. Einer. Wo ist das Mikro?
Hier. Ah. Geht die IT auch mit?
Man muss ihn nur hören. So. Dann komme ich mal direkt zu dir. Schön, dass du da bist. Wie heißt du?
Daniel.
Hallo Daniel. Was machst du denn beruflich, wenn ich fragen darf?
Ich bin Physiotherapeut.
Ah, du bist Physiotherapeut. Das heißt, du hast auch deine Patienten, die dir so allerlei mal erzählen.
Ja, die Patienten erzählen mir viele Sachen. Auch teilweise hört man auch schon zwischen den Zeilen raus, was sie selber über ihren eigenen Körper denken und auch über gewisse andere Sachen. Und da stecken auch zum Teil Nocebos in gewissen Sachen, die bei den Patienten halt so eingetrichtert wurden irgendwann mal und sich da verfestigt haben.
Okay, danke schön. Noch irgendjemand, der annähernd was mit Glaubenssätzen so zu tun hat? Nein, okay. So, ich sage das immer gerne vorweg, weil das ist ein Vortrag, der zusammenfassend ist. Das bedeutet, dass es sein kann, wenn irgendwie Fachleute hier sitzen, Neurologen, Psychiater, Psychotherapeuten, dass sie sagen würden, ja, also Frau Tiede, der Vortrag, der ist ja relativ oberflächlich. Ja, der Vortrag geht nun mal 90 Minuten und ich versuche ihn auf das Wichtigste zu komprimieren, dass Sie, die alle gar keine Ahnung davon haben, das auch mit nach Hause mitnehmen können und irgendwie einen Umgang damit finden können. Das ist sozusagen meine Hauptintention davon. Gut, dann starten wir direkt rein. Einmal ganz kurz zu mir. Ich bin Ergotherapeutin einer psychiatrischen Ergotherapiepraxis in Hamburg. Das heißt, ich habe tagtäglich mit Klientinnen zu tun, die halt an Glaubenssätzen oder negativen Glaubenssätzen festhalten. Das heißt, ich habe viel zu tun mit Menschen mit Depressionen, mit Persönlichkeitsstörungen. Auch dissoziative Persönlichkeitsstörungen sind mit da drinne. Leute, die auch teilweise von Narzissmus erkrankt sind und. Das könnte ich jetzt ganz weit weiter fortführen. Und daher kenne ich mich recht gut aus mit dem Thema. Ich selber arbeite auch schon seit 7 Jahren mit den Glaubenssätzen. Das heißt, ich habe damit gestartet, dass ich sozusagen mit meinen Glaubenssätzen anfange, bis ich es quasi so weit perfektioniert hat, dass ich es auf meine Klienten anwenden kann. Denn ich mache nichts in meiner Praxis, was ich nicht selber schon gemacht habe und wo ich selber einen Fortschritt davon sehen konnte. So. Und was ich auch noch mache, ist, ich mache eine Ausbildung als Achtsamkeitstrainerin. Die geht 2 Jahre ungefähr. Das heißt, ich bin Ende nächsten Jahres im November damit durch, sodass ich auch evidenzbasierte Achtsamkeitskurse machen kann. Das ist sozusagen mein Hauptfokus. So, dann starten wir ganz direkt ins Thema eigentlich rein. Und zwar, was sind eigentlich Glaubenssätze? Glaubenssätze sind erst einmal nur Prägungen beziehungsweise Annahmen aus unserer Vergangenheit. Warum die Vergangenheit? Das fragen immer ganz viele. Ja, wieso? Was hat denn meine Kindheit und meine Jugend mit meinem Erwachsenenalter zu tun? Das ist ganz einfach. Das hat nämlich was mit unserem Gehirn zu tun. Denn unsere neuronale Entwicklung ist ganz besonders in den ersten 3 Lebensjahren beziehungsweise bis zum 6. Lebensjahr und dann auch in der Pubertät besonders empfänglich für unser Umfeld. Das bedeutet, die ganzen neuronalen Verknüpfungen und die Synapsen sind in diesem Alter besonders schnell am wachsen und an sich entwickeln. Das bedeutet, die Erfahrung, die wir in diesen Prägzeiten machen, manifestiert sich auch am stärksten in unserem Gehirn. Und deswegen ist das so, wenn wir dann erwachsen sind, dass wir ganz oft sagen, ja, ich bin ja so, ich habe mich schon immer so verhalten, das gehört zu meiner Persönlichkeit, obwohl das alles einfach nur Sozialisierungsprozesse sind. Und ganz besonders wichtig sind dabei einmal der präfrontale Kortex und das limbische System. Das limbische System ist sozusagen für die Emotionen zuständig und auch für diese Verhaltensmuster von wegen Flucht, Angriff oder Freezing, also Einfrieren, die sozusagen in der Steinzeit für uns überlebenswichtig gewesen sind. Dieses Hirnareal ist auch dementsprechend alt. Der präfrontale Kortex hingegen, der fürs Rationale zuständig ist, der ist erst viel, viel später dazugekommen. Das bedeutet, das limbische System ist sehr, sehr früh aktiv, schon wenn wir ganz klein sind. Das Gehirn ist erst zu 25% ausgebildet, wenn wir geboren werden. Und der präfrontale Kortex ist erst ausgebildet mit dem Mitte, Ende 20. Lebensjahr, je nachdem, ob Männlein oder Weiblein. So, das heißt, das limbische System, was für die Emotionen zuständig ist, ist quasi der Hauptfokus, der unsere Verhaltensweisen im Kindesalter und auch im Erwachsenenalter gegebenenfalls fokussiert. Das einmal ganz kurz dazu. Ich werde auch noch mal später ein bisschen genauer drauf eingehen. Jetzt geht es aber erstmal darum, was eigentlich alles negative Glaubenssätze sind und wie man die formuliert. Negative Glaubenssätze werden in der Regel mit ich bin oder ich darf nicht oder ich muss formuliert in der Regel. Das heißt, das sind solche Sachen wie ich bin für deine Gefühle verantwortlich, ich bin faul, ich bin nicht gut genug. Ich darf keine Grenzen setzen oder ich darf keine Grenzen haben, ich darf keine Gefühle zeigen, ich darf keine Fehler machen, ich muss perfekt sein und. Das sind einmal so generelle Glaubenssätze, die viele Leute etabliert haben. Dann gibt es noch generelle Grundannahmen, das sind dann solche Sachen wie Männer sind dominant, Frauen sind schwach oder auch Menschen sind böse oder auch nur die Harten kommen in den Garten oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Auch das sind unter anderem negative Glaubenssätze, die natürlich dann einfach anders formuliert werden, aber sich dann nicht auf einen selbst fokussiert, sondern auf ein Weltbild, das wir nach außen hin sozusagen glauben, dass das so halt läuft auf der Welt. Das heißt, wir schauen immer durch unsere eigene Brille, durch unsere eigenen Glaubenssätze, wie wir die Welt sehen. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, dass ich hässlich bin, aus tiefstem Herzen, dann bin ich auch eher davon überzeugt, dass andere Leute das im Außen denken würden. Und so gilt es halt mit allen anderen negativen Glaubenssätzen, die der Fall ist. Bei positiven Glaubenssätzen ist es natürlich andersrum. Das heißt, wenn ich generell etwas Positives etabliert habe, wie zum Beispiel, ja, ich darf meine Gefühle zeigen oder ich darf Grenzen setzen, dann nehme ich auch eher im Alltag wahr durch meine Brille, dass ich respektiert werde oder dass meine Grenzen respektiert werden. So, das heißt, das einmal dazu. Ich habe dann nachher auch noch ein gutes Fallbeispiel, damit das alles ein bisschen klarer wird, wie das Ganze sich eigentlich auswirkt auf die einzelnen Personen. So, jetzt erkläre ich einmal, wie ein Glaubenssatz überhaupt funktioniert. Das Zahnradsystem, das habe ich mir in der Psychiatrie angeeignet, als ich da gearbeitet habe. Das fand ich nämlich ganz spannend. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wir werden geboren als Säugling. Ein Säugling kann nur kommunizieren durch Schreien und Weinen. Ein Kind, ein kleines Säugling kann nicht sprechen. So, das bedeutet, was machen natürlich die Eltern? Deren Sinn ist es natürlich, die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen, was völlig normal und logisch ist. Jetzt passiert es aber ganz oft so, man wird geboren in ein Familiensystem mit den Zahnrädern. Das heißt, wir haben hier einmal oben links zu sehen die Mutter, unten rechts der Vater und darunter die Schwester und in der Mitte ist sozusagen das Kind, um was es geht. Und die Eltern versuchen jetzt einen Platz für dieses Kind im Familiensystem zu finden. Es kann aber Folgendes passieren, dass bestimmte Bedürfnisse einfach von dem Kind nicht gesehen werden. Das ist gar nicht mit Absicht, sondern es passiert einfach. Es ist dann halt einfach nur übersehen worden. Das kann zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe sein. Heißt, die Eltern sind beide zwei Menschen, die haben nie so richtig gelernt zu kuscheln, die sind nicht einem so nah und die mögen das vielleicht auch gar nicht so gerne. Und dann haben wir ein Kind, was total auf Bindung aufgebaut ist, also sehr viel Nähe, sehr viel Kuschelbedürfnis hat, was für die Eltern erstmal gar nicht so ersichtlich ist, weil denen das gar nicht bewusst ist, dass ein Kind ein noch stärkeres Bindungsbedürfnis haben könnte als sie selbst. Und dadurch kann es passieren, dass Bedürfnisse von dem Kind nicht wahrgenommen werden. Und wenn es immer wieder die gleichen Bedürfnisse sind, die nicht gestillt werden oder die nicht ausreichend gestillt werden, dann etablieren sich negative Glaubenssätze. So, das bedeutet, in dem Fall ist es so, wir werden geboren mit einer Persönlichkeit, die da ist, mit Bedürfnissen und Gefühlen und die Eltern gucken, in welches System passt es eigentlich rein. Und wenn die Bedürfnisse nicht gehört werden, dann lernt ein Säugling ganz oder auch ein kleines Kind ganz schnell, okay, alles klar, mein Bedürfnis wird nicht gehört, ich passe mich also an. Wie das Beispiel von einem kleinen Kind, 6, 7 Jahre alt, Vater kommt von der Arbeit nach Hause, ist furchtbar genervt, hat einen ganz schrecklichen Arbeitstag gehabt und das kleine Kind kommt freudestrahlend auf den Vater zugelaufen und freut sich, dass er wieder da ist. Und die erste Reaktion des Vaters ist, boah, nee, lass mich jetzt bloß in Ruhe, du gehst mir gerade so auf die Nerven, ich habe gar keine Lust gerade mit dir irgendetwas zu machen. So, das Bedürfnis des Vaters ist ganz einfach nur, okay, ich möchte erstmal nach Hause kommen, ich möchte in Ruhe ankommen. Und dann kann ich mich immer noch um mein Kind kümmern. Und das kleine Kind denkt sich so, okay, was macht mein Vater da? Wieso ist der denn jetzt böse? Und da, wie gesagt, der präfrontale Kortex nicht so weit ausgebildet ist, wird ein Kind nicht sagen, ach Moment, mein Vater, der kommt ja gerade von der Arbeit. Der hat bestimmt einen richtig, richtig miesen Tag mit seinem Chef gehabt. Der hat den bestimmt angemeckert und deswegen ist er so schlecht drauf. Nein, auf so eine Idee kommt ein 6-jähriges Kind nicht, sondern es kommt eher auf die Idee, oh, Papa ist böse auf mich. Der wird sauer, wenn ich zu ihm gelaufen komme. Also muss das irgendwas mit mir zu tun haben. Denn das war früher noch in der Steinzeit, und das ist das Ding an dem limbischen System, weil es halt so alt ist. Es war überlebenswichtig, dass wir in unserem Umfeld zurechtgekommen sind. Das bedeutet, es geht immer um das Überleben. Das heißt, ein Kind ist darauf unbedingt erpicht, sich dem Familiensystem irgendwie anzupassen, dass es selber sozusagen in das System reinpasst. Das heißt, das Kind wird, wenn das regelmäßig passiert, immer wieder feststellen, okay, Papa wird immer sauer und lernt unterbewusst darauf, alles klar, mein Bindungsbedürfnis wird nicht gehört, ich ziehe mich also zurück. Der Vater denkt dann, ah, wie schön, nach dem 10. Mal endlich lässt mein Kind mich in Ruhe. Und das Kind denkt sich eigentlich nur, okay, immer wenn ich mit Papa zu der Zeit rede, dann geht's ihm nicht gut, ich bin für seine Gefühle verantwortlich, weil wenn ich nicht zu ihm hinlaufe, dann ist er ja nicht böse. So, das passiert alles in einem ganz kleinen Gehirn. Und deswegen ist es so, wenn wir dann älter und älter und älter werden, wir kommen in die Schule, haben da auch wieder ein eigenes Zahnradsystem, in dem wir drinne sind. Und auch da wird geguckt, können die Lehrer bestimmte Bedürfnisse erfüllen? Wie sind eigentlich die Schüler untereinander? Und, und. Und jeder sucht sich seinen eigenen Platz sozusagen in dem Uhrenwerk. Und was halt passiert ist, wenn Bedürfnisse nicht gehört werden, ist halt das Zacken abbrechen. Sozusagen. Und dadurch wird es in eine Schablone reingedrückt, wo es eigentlich gar nicht reingehört. Und wenn diese Menschen dann zu uns in die Praxis kommen und dann nach Therapie suchen, stellen sie ganz oft die Frage, wer bin ich eigentlich? Ich kenne meine Bedürfnisse nicht, ich kenne meine Gefühle nicht, ich habe absolut keine Ahnung, was das alles mit mir eigentlich auf sich hat. Und dann stelle ich immer gerne die Frage, okay, wenn Sie nicht wissen, wer Sie sind, wer kennt Sie denn eigentlich? Denn der Punkt ist, dass es Anpassungsstrategien gibt. Und nach diesen Anpassungsstrategien suchen wir uns natürlich dann auch Freunde im späteren Alter, weil Bedürfnisse wurden verdrängt. Das heißt, unsere Freunde passen sozusagen zusammen mit unseren Charakterpunkten, müssen aber nicht zwangsläufig mit unserer Persönlichkeit in Resonanz gehen, mit der wir sozusagen geboren wurden. Das bedeutet, es kommt dann im Wortverlauf, wenn ich mit den Klienten dann erarbeite, welche Bedürfnisse sie eigentlich haben, wie sie die kommunizieren können, welche Grenzen sie eigentlich haben, dass es dann dazu kommt, dass Freunde im Umfeld auf einmal sagen, ja, du hast dich total verändert. Und diese Person hat sich gar nicht wirklich verändert, sondern sie hat das erste Mal überhaupt die Bedürfnisse richtig kommuniziert und das, was ihr eigentlich wirklich wichtig ist. Und dann gibt es den Teil der Freunde, die sagen, boah, das finde ich super klasse, wir gucken mal in unserem System, wo wir dich an einen anderen Platz packen können. Und dann gibt es aber auch die Freunde, die ganz klar sagen, boah, nee, ich mag dich gerade überhaupt nicht und versuchen dann diese Zacke, die sich so nach und nach wieder aufbaut, wieder abzubrechen. Das kann aber auch im Familiensystem genauso sein, wenn man versucht, dann eigene Bedürfnisse zu kommunizieren, die dann auch da nicht gehört werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Leute entweder auf Zuspruch sprechen, wenn sie therapeutisch dann Hilfe bekommen, oder eben das Gegenteil und dann feststellen, okay, ich verliere einen Teil meines Umfeldes. Und deswegen, und das ist eine Aufgabe an Sie, wenn es für Sie interessant ist, gucken Sie sich mal die Summe Ihrer 5 Personen an in Ihrem Alltag, mit denen Sie am allermeisten zu tun haben. Denn die sagen ganz viel darüber aus, was mit Ihrem Charakter eigentlich passiert. Also ob es mit Ihrem Charakter oder Ihrer Persönlichkeit passt oder nicht. Sprich, wenn Sie jetzt 5 Personen haben, wo 3 davon total viel meckern, wo total viele Leute lästern, die generell schlecht über alles reden, die die Welt schlecht finden, oder ob Sie Leute haben, die an sich sehr fröhlich sind, abenteuerlustig, begeisterungsfähig sind, oder Menschen, die sehr melancholisch sind, viel traurig sind oder sehr schnell gereizt sind. Das wird alles mit Ihnen irgendetwas machen. Und es ist total interessant, mal rauszufinden, warum habe ich mir welche Menschen eigentlich gesucht? Manchmal ist es auch einfach im Berufsalltag so, dass wir mit Leuten zu tun haben, die mit uns an sich eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber dadurch, dass wir so viel mit denen machen, übernehmen wir einfach bestimmte Verhaltensweisen. Das heißt, ich kann ein total fröhlicher Mensch gewesen sein und dann komme ich in einen Job, wo alle Leute nur meckern. Ich werde zwangsläufig, wenn ich da mindestens ein Jahr arbeite, auch viel, viel mehr meckern, wenn ich selber das nicht reflektiere. Um dann nach dem einen Jahr festzustellen, okay, irgendwie habe ich mich doch durch diese Arbeitsstelle in eine Richtung verändert, die ich eigentlich gar nicht wollte. Das heißt, das, wie gesagt, schauen Sie mal in Ihrem Alltag, welche Charaktereigenschaften haben eigentlich Ihre Freunde und Ihre wichtigsten Bekannte. So, jetzt geht's einmal nach den dysfunktionalen Verhaltensmustern, denn negative Glaubenssätze sorgen dafür, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Das sind jetzt relativ viele und ich würde Sie jetzt bitten, deswegen haben Sie auch den Stift und Zettel, einmal auch zu gucken, welche Verhaltensmuster legen Sie eigentlich an den Tag, wenn Sie wütend sind, gestresst sind, traurig sind oder verletzt sind, enttäuscht sind oder auch Angst haben. So, das bedeutet, die Glaubenssätze sorgen immer dafür, dass wir ein bestimmtes Verhaltensmuster abspielen. Und ich werde jetzt nach und nach die Verhaltensmuster einmal erklären. Die sind in Anlehnung von der Diplompsychotherapeutin Stefanie Stahl. Ich weiß nicht, kennt die irgendjemand von euch? Ja, ein paar kennen die, genau. Und die hat sozusagen das Konzept des inneren Kindes etabliert. Das heißt, das Kind in dir muss Heimat finden, ist da eine sehr gute Literatur dazu. Ich versuche die jetzt einmal so weitestgehend zusammenzufassen, dass sie einen groben Überblick darüber haben, wie können sich Menschen eigentlich in Stresssituationen verhalten. So, die Mutter aller Schutzstrategien ist die Verdrängung. Das bedeutet, alle Schutzstrategien bzw. dysfunktionalen Verhaltensmuster basieren darauf, negative Glaubenssätze nicht zu spüren und Bedürfnisse zu unterdrücken in jeglicher Art und Weise. Weil, wie gesagt, als Kind oder Jugendliche ich gelernt habe, dass die keinen Gehör finden. So, das heißt, die allererste Strategie, die es da gibt, ist das Thema Anpassung oder Harmoniebedürftigkeit. Da könnten jetzt Glaubenssätze hinterstecken wie, ich muss mich dir anpassen, ich darf keine Grenzen setzen, ich bin nicht okay. So, und Menschen, die sehr angepasst sind bzw. harmoniebedürftig, die sind unfassbar konfliktscheu. Das bedeutet, die werden in der Regel in einem Freundeskreis sein, wo sie wenig Drama haben, sich sehr zurückhalten, die auch in der Regel eher Freunde haben oder Partner, die etwas dominanter sind. Weil die Dominanten können sich dann eher durchsetzen und da ich ja eher angepasst bin, gehe ich einfach mein Muster einfach schön weiter fort. Und das größte Problem ist dann, wenn sie sich immer wieder anpassen. Das heißt, der andere hat eine Meinung und ich denke mir nur so, boah, eigentlich will ich dazu was sagen, aber nee. Dann wird er nur wieder sauer oder dann passiert dies. Dann halte ich einfach gleich die Klappe und sag nichts dazu und mach einfach nur das, was der will und dann hat sich das. Das ist für einen temporären Zeitpunkt gar kein Thema. Das können wir mal machen. Das ist gesellschaftlich auch total sinnvoll, sich mal anzupassen. Aber wenn das eine Strategie ist, die wir grundsätzlich wählen, um Konflikte zu vermeiden, dann wird sich das in der Summe immer wieder erhöhen und erhöhen und erhöhen. Und das Problem, was es dann gibt mit den Harmoniebedürftigen, ist, dass es ins andere Extrem überschwappt, nämlich in das Thema Aggression bzw. Angriff und Attacke. Das bedeutet, irgendwann ist das Fass so voll, dass sie sich so oft angepasst haben, dass sie keine Lust mehr haben und dann sprudelt das alles aus denen raus. Das erkennt man meistens schon, wenn sie zu Hause sitzen und darüber nachdenken, ach, jetzt habe ich schon wieder nicht meine Meinung gesagt, jetzt habe ich mich schon wieder nicht getraut, dem das zu sagen. Ach, und wäre der doch nicht so und so, dann hätte ich jetzt das und das eigentlich gesagt. Aber ich kann das ja nicht sagen, weil sonst passiert wieder das und das. Und dann passiert es gerne auch in Partnerschaften, das ist immer ganz interessant zu beobachten, wenn es dann einen Konflikt gibt, dann werden ganz alte Kamellen wieder hochgeholt, wo der andere schon dachte, ah, das hat sich ja eigentlich schon erledigt. So, das heißt, dann wird gesagt, ja, du, vor einem halben Jahr hast du das und das gesagt und da war das und das schon und dies und jenes. Und das heißt, das eigentliche Konfliktproblem wird gar nicht gelöst, sondern die Summe von den ganzen alten Konflikten, die gar nicht reflektiert wurden in der Tiefe, die kommen auch wieder hoch. Das heißt, wir haben dann auf einmal ein Problem, Summe, die gar nicht zu handeln ist. Und das Gegenüber denkt sich nur so, wow, 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 wir haben doch vor einem halben Jahr drüber geredet, wieso bist du denn jetzt so sauer? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, das Thema wäre durch. Nein, es war für die Person nie durch. Sie hat sich nur nicht getraut, in dem Ausmaß das nochmal erneut zu kommunizieren. Das heißt, die Schwierigkeit bei der Harmoniebedürftigkeit ist auch, die Leute in ihrem Umfeld, die merken gar nicht, dass sie sich eigentlich anpassen. Wie denn auch? Sie sprechen ja nicht über ihre Bedürfnisse und nehmen sich eher grundsätzlich zurück. Das bedeutet, auch da ist das Unverständnis auf der anderen Seite auch irgendwo verständlich, weil, naja, sie können es ja nicht ändern, wenn sie nicht wissen, dass da ein Problem herrscht. So, jetzt gibt es aber natürlich auch die Leute, die nicht von der Harmoniebedürftigkeit in die Aggression rübergehen, sondern gibt es ja generell Leute, die, wenn sie gestresst sind oder wütend sind, eher aggressiv werden. Das bedeutet, das sind oft so die Choleriker, die sehr schnell hochfahren, die sich sehr schnell persönlich angegriffen fühlen und dann einfach sehr, sehr schnell impulsartig wütend werden. Das heißt, keine gute Emotionsregulation in dem Moment, sondern direkt einfach raushauen, was die Wut halt denen gerade hergibt. Und da könnten Glaubenssätze hinterstecken wie, ich muss stark sein, nur der Härtere gewinnt oder ich darf keine Schwäche zeigen, sozusagen. So, nächster Punkt ist Rückzug und Ignorieren. Da könnten die Glaubenssätze lauten, ich bin dir ausgeliefert, ich darf nicht fühlen oder auch ich bin schwach. Das sind Menschen, die werden Sie gerne sehen, wenn es irgendwo einen Konflikt gibt, die sich dann entweder in Rückzug begeben, das bedeutet, die cutten dann die Beziehung, ghosten oder gehen aus einer Freundschaft komplett raus, komplett impulsartig von wegen, ja, ich will den Konflikt nicht aushalten können. Also auch diese Menschen sind sehr konfliktscheu. Und entscheiden sich dann dazu, ja, einfach die Beziehung zu beenden. Und die andere Person denkt sich so, wieso, das Problem hätten wir doch lösen können. Wieso ghostest du mich jetzt? So, wenn wir jetzt nicht im Rückzug sind, sondern ignorieren, passiert auch gerne Folgendes. Es gibt einen Streit, dann wird gesagt, okay, warte mal, lass uns eine halbe Stunde mal auseinandergehen, wir akklimatisieren uns und dann sprechen wir wieder darüber. Was ja sehr funktional ist und super in einer Konfliktsituation ist. Aber die Leute, die dann das Thema des Ignorierens wählen, das sind dann diejenigen, die dann nach der halben Stunde das Thema einfach vergessen haben. Die sprechen dann so mit ihnen, als sei alles so, wie es vorher war, ohne dass das Problem gewesen ist. Manchmal können das auch ein, zwei Tage später sein. Auf jeden Fall wird das Problem nicht mehr thematisiert, sondern es wird einfach verdrängt, dass es ein Konfliktthema gab. Und wenn die andere Person sich dann entscheidet, das doch nochmal anzusprechen, weil das ja keine Lösung gab, dann wird der andere auch wieder sauer und das ganze System geht von vorn los. Es geht wieder in das Ignorieren rein, sozusagen, bis es dazu kommt, dass ja, das Thema einfach totgeschwiegen wird und es eigentlich keine Lösung gibt für das Problem, sodass es irgendwann notgedrungen so oder so wieder entsteht. Nächster Punkt ist die Opfermentalität. Die ist gerade ganz besonders in der Gen Z zu sehen. Da die Glaubenssätze könnten sein, du bist für mich verantwortlich, ich bin das Opfer oder ich bin dir unterlegen. Das ist besonders über das Thema Klimawandel ein großes Thema. Denn die Klienten, die ich betreue, die haben dann die Schwierigkeit, dass das Grundproblem ist, dass die Gesellschaft sich verändern muss, damit es mir gut geht. Das heißt, Leute, die in der Opfermentalität gefangen sind, geben anderen die Schuld an dem eigenen Leid. Und das sorgt dafür, dass sie die Verantwortung für die eigenen Gefühle auf alle anderen Leute übertragen. Das heißt, erst wenn die anderen das tun, was ich will, erst wenn das Kollektiv der Welt sich dafür entscheidet, komplett klimaneutral zu sein, dann kann ich glücklich sein. Erst dann geht's mir gut. Oder das kann auch ein blöder Chef sein. Ja, nur wegen dem blöden Chef geht es mir auf der Arbeit nicht gut. Wenn der nicht wäre, dann würde es mir doch gut gehen, statt die eigene Verantwortung sich zu nehmen und zu sagen, okay, wenn der Chef mich wirklich so stört, entweder ich spreche es an oder ich kündige. Oder das kann auch eine Arbeitskollegin sein, die total nervt, der immer die Schuld zugeschoben wird, warum die Arbeit so doof ist. Auf jeden Fall geht es immer darum, die eigene Verantwortung abzugeben, in jeglicher Form. Die anderen Leute sind immer schuld und ich selber habe ja eigentlich damit gar nichts zu tun. Was auch im therapeutischen Kontext am schwierigsten ist tatsächlich, weil dadurch, dass die Leute immer die Verantwortung abgeben und was machen wir in der Therapie, die Verantwortung zu sich holen und erstmal diesen Schritt überhaupt zu schaffen, dass der Klient sagt, okay, alles klar, ich möchte eigenverantwortlich mit mir umgehen, ist schon erstmal die halbe Miete in dem Prozess. Das ist auch der Unterschied zu den anderen Strategien irgendwo, da ist irgendwo eine eigene Verantwortung mit drinne, in der Opfermentalität tatsächlich nicht. Das sind auch Leute, die ganz oft sowas sagen wie, ja, du bist schuld oder immer bin ich die Leidtragende, immer muss ich darunter leiden. Warum muss immer mir das passieren? Den anderen geht es doch immer sehr viel besser. Warum können die nicht mal das tun, was ich möchte? Und so weiter und so weiter. So, das heißt, eine Opfermentalität geht auch gerne in der Abwertung einher von den anderen Personen, wenn die ihre eigenen Bedürfnisse nicht erfüllen. Nächste Punkte sind Kontrollabgabe und auch Kontrollwahn. Kontrollabgabe, ich bin von dir abhängig, ohne dich bin ich nichts, ich schaffe das nicht alleine. Nach Stefanie Stahl wäre das die Schutzstrategie von Kind bleiben. Kind bleiben bedeutet, das sind Leute, die ihren eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht vertrauen. Das bedeutet, sobald irgendeine Herausforderung im Leben kommt, sagen die ganze Zeit, nee, mache ich nicht. Mache ich nicht, will ich nicht, traue ich mir nicht zu. Auch wenn das gesamte Umfeld sagt, ey cool, guck mal, das ist eine richtig tolle Sache, das könntest du richtig gut machen, du hast total die Fähigkeiten dazu. Nein, mache ich nicht, traue ich mir nicht zu, lasse ich. Ich bleibe in meinem gewohnten Muster, in meinem gewohnten Arbeitsmuster, in meinem gewohnten Privatmuster. Das sind auch Leute, die in der Regel nicht so abenteuerlustig sind, die neue Dinge ausprobieren, sondern die bleiben gerne in ihrem gewohnten Umfeld und in ihren gewohnten Tätigkeiten. Und gleichzeitig ist das auch so, dass diese Menschen sehr gerne nach Hilfe fragen. Das bedeutet, wenn irgendwo ein Problem herrscht, fragen sie immer erst andere, statt selber zu überlegen. Das können sie dann auch gerne daran erkennen, wenn ein Kollege oder eine Freundin oder so auf sie zukommt und sagt, ja, kannst du mir dabei helfen? Und sie denken sich so, hä, das kannst du eigentlich alleine. Also die Fähigkeiten besitzt du schon, das könntest du, würde ich dir zutrauen. So, und das ist eigentlich so ein Grundding, was immer wieder dann vorkommt, dass die Personen dadurch, dass sie sich einfach selber nichts zutrauen, immer andere Leute vorschieben. Der Gegenpart zu dem ist dann derjenige mit dem Helfersyndrom, dazu komme ich dann auf der nächsten Folie. Genau, zum Thema Kontrollabgabe, dann der Gegenpol ist in dem anderen Extrem der Kontrollwahn. Ne, ich muss schön sein, ich bin wertvoll, wenn, oder auch ich muss perfekt sein. Das sind Leute, die über alles die Kontrolle behalten möchten. Jetzt ist ganz wichtig, das unterscheidet sich zum Machtstreben. Macht bedeutet ja immer eine Hierarchie nach oben. Leute, die den Kontrollwahn haben oder auch Kontrollstreben, die möchten nicht zwangsläufig über eine andere Person stehen, sondern das sind einfach Menschen, die auch da gesagt haben, okay, ich möchte irgendwie alles Mögliche kontrollieren können, um meinen negativen Selbstwert nicht zu spüren. Beispielsweise Leute, die unheimlich eifersüchtig sind und dann immer an das Handy des Partners reinschauen wollen. Oder wenn die immer up-to-date sein wollen, was im Freundeskreis so abgeht. Oder wenn die immer alles organisieren möchten im Freundes- und Bekanntenkreis, damit sie ja die Kontrolle über etwas behalten können, weil denen dann das Gefühl gibt, wertvoll zu sein. Denn das ist eigentlich die Bedingung, ich bin wertvoll, wenn X, Y, Z. Und dann ist sozusagen das Muster vollständig, wenn sozusagen die Person die Kontrolle gewährt wird, dass sie alles tun darf. Solange ist alles wunderbar. Schwierig wird es dann ab dem Punkt, wenn die Person nicht mehr die Kontrolle über alles behalten kann. Nämlich wenn der Partner dann mal sagt, du, ich will gar nicht, dass du mir jetzt hier aufs Handy guckst. Oder ich will gar nicht, dass du das und das mal kontrollierst. Wir können doch eigentlich mal was ganz anderes machen. Und die andere Person dann merkt, okay, alles klar, irgendwie entreißt mir das. Und es dann auch da zu einem Konflikt kommen kann. Das ist irgendwann im Arbeitssetting auch so, dass wenn jemand, der sehr, sehr kontrollstrebig unterwegs ist, irgendwann auch an sein Limit gerät, weil er einfach nicht alle Prozesse kontrollieren kann, die in seinem Umfeld sind, weil er einfach nicht die Kontrolle darüber haben kann. Es geht nicht. So, es sind auch gerne Menschen, die versuchen, irgendwo Menschen zu kontrollieren, bestimmten Verhaltensweisen. Aber auch das ist ja nicht irgendwie möglich. Wir können ja andere Menschen nicht unbedingt kontrollieren. Zumindest nicht in der Summe. Die angepassten Leuten, bei denen ist das eher der Fall, die kann er sich dann eher nehmen als Bezugsperson. Aber Leute, die beispielsweise das Thema der Grundaggression oder der Konflikt, die konfliktfähig sind, die wissen, okay, alles klar, ich kann auch einen Konflikt gut aushalten. Bei denen wird das eher schwierig. So, dann kommen wir zum Machtstreben. Wie gesagt, Machtstreben, hatte ich ja eben erzählt, hat immer was mit ich stehe über dir zu tun. So, und dadurch ist die Kompensation halt vorhanden mit dem Punkt, ich bin dir ausgeliefert, ich muss alles im Griff haben oder ich kann mich nicht wehren. Das bedeutet, dieses tiefe Gefühl von ich habe keine Handlungskompetenz ist so stark manifestiert, dass die Gegenkompensation ist, dass ich mich dann künstlich über andere Leute überstelle. Ich nehme die ganze Zeit wahr, dadurch, dass ich mich ausgeliefert fühle, dass Leute immer künstlich über mich gestellt sind. Und um das nicht zu spüren, muss ich mich künstlich drüber stellen. Das heißt, das sind Menschen, wenn sie jetzt irgendwas Tolles gemacht haben und sie erzählen das einem guten Freund oder einer guten Freundin und sind total stolz darauf, was sie Tolles gemacht haben. Und die andere Person sagt dann zu ihnen, ja, das klingt richtig toll, aber ich habe das und das auch gemacht und ich habe dies und jenes gemacht. Das heißt, jedes Mal, wenn sie etwas Tolles erzählen, fühlen sich diese Leute in so einem Konkurrenzkampf, als müssten die dann auch etwas erzählen, was noch toller ist als das, was sie getan haben. Einfach nur, um dieses Gefühl der Unterlegenheit nicht wahrnehmen zu müssen. Im nächsten Punkt geht es dann zum Thema Perfektion. Ich muss perfekt sein oder ich muss das besser machen. Erlebe ich ganz gerne mal bei Elternteilen, die einen Geburtstag für ein Kind organisieren. Wunderschöne Gartenparty, alles toll, alles picobello, aber die Torte. Bei der Torte ist ein Fehler unterlaufen und dadurch, dass die Torte nicht perfekt ist, ist dieser Punkt so dominant, dass es den ganzen Abend überdauert. Das heißt, die Person, die im Perfektionsstreben hängt, hat das Problem, es braucht nur eine einzige Sache nicht zu 100% so laufen, wie sie möchte. Und schon bricht das Kartenhaus zusammen. Das bedeutet, selbst wenn alle Leute auf dieser Gartenparty sagen würden, boah, das ist richtig toll, das hast du total klasse gemacht, die Torte hat gut geschmeckt, spielt gar keine Rolle. Wenn die Person selbst sich sagt, diese Torte ist nicht gut genug, dann dominiert es halt alles andere und die Party ist in der Summe auch nicht so toll. Und das noch Schlimmere daran ist, dass selbst wenn ich der Meinung bin, dass die Party richtig klasse gewesen ist, da braucht nur einer von der Gartenparty sagen, ach hey, weißt du, also eigentlich hättest du auch mal eine Bowle mit Alkohol für uns Erwachsenen hier hinstellen können. Ne? Also eigentlich, das ist irgendwie nicht gut gelaufen. Und auch das dominiert dann sozusagen wieder den Abend und die Gedanken der Personen, die immer perfekt sein müssen, weil nicht ich finde es perfekt, Also ich finde es perfekt, aber die andere Person findet es nicht perfekt, also ist es generell nicht perfekt und andersrum genauso. Das heißt, beide Seiten müssen es perfekt finden, damit es auch als perfekt gewertet wird. Und das sind auch genau die Menschen, die am ehesten in einen Burnout mit reingeraten, weil egal was sie tun, es könnte ja immer wieder besser sein. Das heißt, die Leute hängen sich auch sehr gerne an Kleinigkeiten auf, wo Kollegen sagen würden, ach komm, lass das ist doch gut genug, das reicht, gar kein Thema. Und nein, die andere Person macht dann irgendwie Überstunden, damit sie diese Perfektion irgendwie hinbekommt und am Ende ist sie dann doch nicht wirklich zufrieden. Das Ganze kann auch gehen in Richtung Schönheitswahn tatsächlich. Das bedeutet, die Perfektion liegt dann in der Optik und das sind dann die Menschen, die so ein bisschen sich das Vorbild an Kim Kardashian nehmen. Da war ja für eine Zeit lang mal Brazilian Buttlift total modern, also großer Hintern, große Brüste, diese Sanduhrfigur, wunderbar. Und jetzt ist es ja gerade mittlerweile so, dass der Heroin-Schick so ein bisschen wieder beliebter wird. Kim Kardashian hat sich die Implantate rausgenommen und das wären dann auch Leute, die sehr im Schönheitswahn drinne hängen. Wenn sie Kim Kardashian als Vorbild haben, würden die sich auch einen Brazilian Buttlift machen und nach ein paar Jahren wieder rausnehmen. Das ist sozusagen das Schlimmste. Ja, das gibt es tatsächlich. Und Perfektion kann sich aber auf alle möglichen anderen Lebensbereiche beziehen. Also wenn Sie das Gefühl haben, so ja, ich neige dazu, dass immer alles nicht gut genug ist, könnten Sie sich mal die Frage stellen, ob Sie das aushalten könnten, wenn es mal nicht gut genug ist und wie es Ihnen dann eigentlich geht. Es ist relativ weit verbreitet, dieses Phänomen. So, nächster Punkt ist die Sucht. Sucht ist in der Regel eine große Kompensationsstrategie von ich will nicht fühlen. Das bedeutet, alle Suchtmittel, die konsumiert werden, geht immer darum, ganz konkret um zu verdrängen. Das ist das Offensichtlichste, was es eigentlich mitgibt. So, das ist natürlich, wenn wir so Leute haben, die Alkoholiker sind oder strenge, starke, illegale Drogen nehmen, da ist uns das allen bewusst. Das kann aber auch in eine alltägliche Richtung gehen. Wir können jetzt einfach mit dem einfachen Thema der Schokolade anfangen. Wenn ich Stress auf der Arbeit habe und meine Kompensationsstrategie ist Schokolade essen, dann kann ich das mal machen, dass ich einen Tag sage, okay, alles klar, ich habe so einen Stress auf der Arbeit, ich esse jetzt mal eine halbe Tafel Schokolade. Meckert keiner, überhaupt kein Thema. Aber wenn der Stresspegel jetzt andauert über mehrere Wochen und über mehrere Monate und ich den nicht anders reguliert bekomme, weil ich keine andere Strategie habe und jeden Tag Schokolade esse und der Stress wird immer mehr und immer mehr und immer mehr, dann muss ich auch immer mehr Schokolade essen, damit das Gefühl irgendwie kompensiert wird von dem Stresspegel und dadurch langfristig kann es dann dazu kommen, dass ich übergewichtig werde. Das heißt, zu dem Stress auf der Arbeit oder privat, der da ist, werde ich stark adipös im schlimmsten Fall, habe dann noch Gelenkschmerzen und habe dann noch einen Diabetes mellitus mit Pech, mit dem ich zu kämpfen habe. So, das bedeutet, die Suchtstrategien haben immer das größte Problem, dass es offensichtliche körperliche negative Auswirkungen hat. So, wie gesagt, wenn das mal gemacht wird, wenn mal durch Stress Schokolade gegessen wird oder mal ein Glas Wein getrunken wird, ist das nicht das Thema. Schwierig ist es aber dann, wenn es zur Lebensbewältigungsstrategie wird. Dann kommen wir zum Thema Lügen. Lügen ist auch ganz interessant, denn da geht es viel um Vertrauen. Ne? Ich darf nicht vertrauen oder ich darf nicht ich sein oder ich kann mich nur auf mich verlassen. Das sind Menschen, die sind so ein bisschen wie ein Chamäleon. Also wenn sie in unterschiedlichen Freundesgruppen agieren und da ist einer, der auch immer in unterschiedlichen Freundesgruppen agiert, dann ist das immer spannend zu beobachten. So, ist irgendwie komisch. Da in der Gruppe erzählt er das, in der Gruppe erzählt er das, in der dritten Gruppe erzählt er das. Irgendwie unterscheidet sich seine Aussage immer. Irgendwie passt das nicht. Und die Menschen, die sich dieser Strategie widmen, haben das große Problem, dass sie ganz große Angst haben, gesehen zu werden. Das heißt, Bedürfnisse auch da, innere Bedürfnisse wurden nie gesehen. Meistens die eigene Person wurde nicht gesehen, mit den, egal wie viele Bedürfnisse es da geht. Und dadurch wird eine Maske aufgesetzt. Das heißt, um keinen Konflikt zu haben in dem Kollektiv, wird halt einfach dann eine Maske aufgesetzt und gesagt, okay, ich passe mich einfach den Meinungen in der Gruppe an, weil dann bin ich ja nicht angreifbar, weil es weiß ja eigentlich niemand, wie es in mir drinne aussieht. Das heißt, wenn dann mal eine Lüge auffliegt, ist das höchste der Gefühle, dass man über die Lüge spricht. Aber was innen drin, tief in dieser Person drin ist, das weiß ja trotzdem keiner. Die Leute sagen auch sehr häufig, dass sie sich eher hüllenhaft fühlen, dass sie gegebenenfalls auch Bedürfnisse gar nicht wahrnehmen können. Das heißt, es kann auch durchaus passieren, dass die Menschen, die aktiv lügen, gar nicht wissen, was ihre eigentliche Meinung ist, weil sie so schlecht mit sich selbst in Kontakt sind, dass sie gar kein Gefühl dazu haben, was ist eigentlich meine Meinung und was ist die Meinung von einer anderen Person und welche übernehme ich einfach. Weil manchmal ist das ja so, dass in drei Freundesgruppen drei unterschiedliche Meinungen sind. Die klingen alle ganz nett, also sage ich einfach zu allen ja. Und da ich selber mich selbst nicht richtig fühlen kann, kann ich nicht wissen, womit gehe ich eigentlich am stärksten in Resonanz von diesen drei Meinungen. Oder habe vielleicht sogar eine ganz andere. So, dann geht's weiter jetzt zum Helfersyndrom, der Gegenpart zu der Kontrollabgabe. Da könnten die Glaubenssätze lauten, ich bin für dich verantwortlich, ich muss dir helfen und ich muss auf dich aufpassen. Der Helfersyndrom braucht jemanden, den er helfen kann. Denn dadurch, dass er auch das Gefühl hat, immer für alle Leute verantwortlich gewesen zu sein in der Vergangenheit oder immer gelernt hat, dass die Helferrolle ihm sehr viel Lob einherbringt und sehr viel Bestätigung einherbringt, würden natürlich Leute im Bekanntenkreis und Freundeskreis gesucht, die irgendwelche Probleme haben. Am besten chronische Probleme, das heißt, die immer wieder herkommen. Das kann die gute Freundin sein, die immer wieder gleiche Beziehungsmuster hat, die nach jeder Partnerschaft die gleichen Geschichten erzählt und die irgendwie nichts an ihrem Verhalten ändert. Da gerne Thema Kontrollabgabe. Die Menschen finden das total super, wenn sie ein Helfersyndrom-Person in ihrem Umfeld haben, weil sie können ja einfach zu dem Helfer hingehen und sagen so, hier, ich brauche mal deine Hilfe, sei mal für mich da, hör mir mal zu. Und der Helfer denkt sich, oh klasse, der braucht gerade die Hilfe, der ist total glücklich, wenn ich ihm geholfen habe, also mache ich das. Klingt ja erstmal nach einem sehr guten Match, wird aber langfristig zum Problem, denn die Probleme wiederholen sich. Sprich, der Helfer hat irgendwann keine Ahnung mehr, was er dieser Person raten soll. Das Thema war zum 100. Mal auf dem Tisch und er hat keine andere Ahnung. Und statt dass der Helfer dann sagt, du, tut mir leid, ich kann dir jetzt wirklich nicht mehr weiterhelfen, ich habe keine Ahnung, wird er sich zu Hause hinsetzen und den halben Tag darüber grübeln, wie zum Henker kann ich dieser Person helfen? Warum versteht die das nicht? Was kann ich noch tun? Das heißt, ich nehme dann auch die Verantwortung auf mich, der anderen Person ihre Last abzunehmen. Und die Person, die sozusagen in der Kontrollabgabe hängt, die will gar nicht die Verantwortung haben, weil dann muss sie sich ja eingestehen, dass irgendwie Fähigkeiten, Fertigkeiten nicht so ausgebaut sind und dann müsste sie ja etwas aktiv dafür tun und das ist ja dann auch wieder hirnmäßig sehr anstrengend. Dann muss ich über den Tellerrand hinausgucken, muss ich was anderes machen als sonst. Irgendwie bin ich dafür dann doch ein bisschen zu faul sozusagen. Das Gehirn ist immer gern auf Sparflamme. Also wenn irgendwas neu ist, ist immer nicht so schön. So, das heißt, der Helfersyndrom-Mensch hat das Problem, dass er abhängig ist von demjenigen, der bedürftig ist und andersrum genauso. Denn der Helfer holt seinen Selbstwert durch das Helfen und der, der abhängig davon ist, der holt seinen Selbstwert von dem Helfer. So, und dadurch entsteht so eine Dynamik. Das ist sozusagen das Grundproblem langfristig. Wie gesagt, kurzfristig kann man das gerne mal machen, das ist kein Problem. Aber wenn es dann zu viel wird in der Summe, vor allem wenn es dann mehrere Leute in dem Freundeskreis gibt und die zeitgleich Probleme haben, ab dann wird es besonders kritisch, weil so schnell kann der Helfer gar nicht hin und her springen, wie er eigentlich helfen soll. So, und jetzt die letzte Strategie, das ist sozusagen eine gewisse Oberstrategie, ist der Narzissmus. Deswegen sind diese Personen auch so unheimlich triggernd, weil narzisstische Personen oder Menschen mit einer narzisstischen Akzentuierung, die kombinieren die unterschiedlichen Schutzstrategien beziehungsweise die unterschiedlichen dysfunktionalen Verhaltensmuster. Das bedeutet, sie bedienen sich einmal natürlich sehr schnell vielleicht auch der Aggressivität. Sie fühlen sich persönlich angegriffen, werden aggressiv und wütend, werden dann herablassen und beleidigen, sehen sich selber eine Opfermentalität. Ja, nur weil du das jetzt gemacht hast, bin ich jetzt so derjenige, der darunter leiden darf. Dazu kommt dann auch noch dazu, dass ein Narzisst auch gerne im Helfersyndrom hängen kann. Das Problem dahinter ist, wenn ein Narzisst sich auch die Strategie des Helfersyndroms aneignet, läuft das ein bisschen anders ab. Da läuft das nämlich so ab, dann kommen sie als Freund zu der Person und sagen, hier, ich brauche mal einen Rat von dir. Dann erzählt man so in 3, 4, 5 Sätzen einmal die Geschichte und das Erste, was dann die Person sagt mit der narzisstischen Akzentuierung, ach, das kenne ich. Das hatte ich auch schon mal. Bei mir war das so und so. Und dann dürfen sie sich erstmal 20 Minuten lang die Story von einer anderen Person anhören und stellen dann fest, ja, okay, jetzt habe ich der 20 Minuten zugehört, ich habe 5 Minuten davon geredet, ja, der hat mir jetzt ein paar Tipps gegeben, aber eigentlich so richtig zugehört hat er mir nicht. So, und wenn dann die Idee kommt von, ja, ich hätte eine Idee, ich könnte mein Problem so und so und so lösen, dann wäre es im Worst-Case-Fall dann so, dass der Narzisst dann sagt, nein, das ist keine gute Idee, mach das mal nicht so, ich habe das so und so gemacht, du sollst das so machen wie ich. Denn daraus zieht der Narzisst ja sein eigentliches Bedürfnis. Ne? Alles, was ich tue, muss richtig und wichtig sein und deine Ideen sind minderwertig, ich muss Recht haben. So, dazu kommt dann natürlich auch gerne mal das Machtstreben, das heißt, die Person oder der Narzisst stellt sich gerne über andere Leute, er ist immer der Bessere als alle anderen, er darf keine Fehler machen, selbst wenn er offensichtlich Fehler macht, bedient er sich dann der Lüge und sagt, nee, wenn du das nicht so und so gemacht hättest, dann wäre das gar nicht passiert, oder der dann auch gerne sagt, nee, das stimmt gar nicht. Es stimmt nicht und sie denken, sie so, hä, vor 10 Minuten, das habe ich doch gesehen, hä? Das kann doch gar nicht sein, das weiß ich, das war doch offensichtlich. Und der Narzisst sagt, nein, du bist falsch. Das ist einfach falsch. Das, was du jetzt gerade denkst, ist einfach falsch. So, und das ist sozusagen das Grundproblem dahinter, dass, wie gesagt, Narzissten sehr, 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 sehr stark triggern, weil sie halt eine Summe von den Strategien haben. Die anderen Menschen sozusagen, in Anführungszeichen, die bedienen sich zwar auch unterschiedlicher Strategien, meistens hat man ja nicht nur eine, sondern mehrere, aber die sind eher vereinzelt aufgeteilt. Kann auch manchmal personenabhängig sein, wann welche Strategie greift. Aber beim Narzissten ist es in der Regel so, dass die Summe sozusagen sehr, 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 sehr schnell nach außen gezeigt wird und die anderen Personen fühlen sich sehr oft dadurch sehr unzulänglich. Jetzt möchte ich das Ganze mal an einem Fallbeispiel einmal näher bringen, damit das ein bisschen einfacher ist zu erklären. So, wir haben hier den Nick. Der Nick kam zu mir, ist 37 Jahre alt, ist ein Geschäftsmann, hat 2 Kinder, eine Tochter 9 Jahre alt, Sohn 4 Jahre alt, eine Ehefrau und ein Haus mit Garten. So, ich habe den gesehen, der sah so ähnlich aus wie auf dem Bild, nur eher mit herabgesenkter Mimik, also hat jetzt nicht so fröhlich geguckt. Und auf der Verordnung stand dann drauf Depression und Erschöpfungssyndrom, also Burnout. So, ist derzeit krankgeschrieben und sagte, ja, Frau Thiele, ich wäre gerne in 4 Wochen wieder fit, da habe ich Projektabgabe. Schaffen wir das in 4 Wochen? Ich denke mir so, nein, schaffen wir nicht. So, das heißt, ich habe erstmal angefangen, Richtung Biografie zu gucken, wie ist der eigentlich überhaupt so groß geworden? So, er hat erzählt, er hat 2 jüngere Geschwister, eine 3 Jahre jünger, der andere 6 Jahre jünger. Die Mutter war alleinerziehend, Vater war gar nicht existent, den kennt er gar nicht. Die Mutter war an sich nie da, wirkte oft gestresst, sehr genervt und sehr kaltherzig. So, und ja, er hat halt ganz viel gelernt in seinen Glaubenssätzen, meine Bedürfnisse werden nicht gehört, ich bin für deine Gefühle verantwortlich, ich darf keine Grenzen setzen, ich darf nicht Nein sagen, ich muss stark sein, ich muss alles alleine schaffen, ich muss erfolgreich sein, ich bekomme keine Hilfe und ich muss mich anpassen. So, wie ist das Ganze bei ihm jetzt entstanden? Das ist ganz simpel. So, Nick musste ganz früh lernen, eigenständig zu sein. Thema, ich muss alles alleine schaffen, ich muss stark sein. Denn Mama hatte 2 Nebenjobs, um die Kinder überhaupt zu ernähren. Das bedeutet, die Mutter war nie zu Hause, er hat sich um seine Geschwister gekümmert. Das heißt, auch er hat dann auch für die Kinder gekocht. Das ist ja nicht schlimm, wenn ein Kind sich entscheidet, so mit 8 Jahren zu kochen, weil es ein gutes Hobby ist. Aber wenn der Sohn gezwungen ist zu kochen, damit die Kinder etwas zu essen haben, ist das schon ein bisschen schwierig. So. Das heißt, er durfte immer für seine Geschwister kochen. Wenn die Mutter nach Hause kam, sie war unfassbar genervt von der Arbeit, musste eigentlich schlafen. Dann gab es ein prägsames Erlebnis von ihm, nämlich, dass er nachts mal wach geworden ist, einen Albtraum hatte, die Mutter das gehört hat und dann furchtbar wütend zu ihm gekommen ist und gesagt hat, wegen dir kann ich jetzt nicht mehr einschlafen, nur weil du jetzt hier so rumheulen musst, bin ich morgen nicht fit bei der Arbeit, und hat ihm dann direkt eine gescheuert. So, das ist etwas, was sich bei ihm sehr, sehr, sehr stark festgesetzt hat, wodurch er ganz schnell entwickelt hat, okay, meine Bedürfnisse werden nicht gehört. Wenn ich weine, wird es nicht befriedet. Ich muss also stark sein und ich muss das alles alleine schaffen. Und auch dazu kam noch, es gab nie ein Nein. Das heißt, wenn Mama gesagt hat, Nick, du hast auf deine Geschwister aufzupassen, auch im Teenageralter, wollte er mal feiern gehen mit seinen Freunden. Nein, er durfte zu Hause bleiben und musste auf seine Geschwister aufpassen. Das heißt auch da den Punkt, ich muss mich dir anpassen und ich darf nicht Nein sagen. So, dann haben wir uns mal weiter damit auseinandergesetzt, was eigentlich seine Kernglaubenssätze sind. Das sind die, die besonders prägsam sind. Das waren bei Nick jetzt, ich darf nicht Nein sagen, ich muss alles alleine schaffen, ich muss erfolgreich sein und ich bekomme keine Hilfe. Was super interessant ist, weil seine Ehefrau wollte sich vor 1 Jahr scheiden lassen und er versteht das nicht. Er hat es nicht verstanden. Er meinte, ich arbeite, es läuft alles so gut, ich bin erfolgreich, wir haben einen Garten, meine Familie hat Geld, wir haben keine Sorgen. Er hatte früher wenig Geld gehabt, weil die Mutter so viel gearbeitet hat, ist also in Armut eher groß geworden. Und was auch noch ganz interessant war, für ihn war es halt so, er hat angefangen in der Schule dann gute Noten zu schreiben und seine Mama war auf einmal komplett stolz auf ihn. Guckt euch doch mal meinen tollen Jungen an, der Nick, der schreibt so gute Noten. Und dann natürlich bestes Beispiel in der Familie darüber prahlen, was für ein toller Junge das doch ist. Und dadurch hat Nick ganz früh gelernt, boah, wenn ich gute Noten schreibe, dann ist Mama ja richtig stolz. Dann bekomme ich ja das Gefühl von Anerkennung, von Liebe, von Wertschätzung. Das heißt, er hat sich fest eingebrannt, wenn ich Leistung erbringe, bin ich liebenswert. Und das hat er bis ins Erwachsenenalter rübergenommen. Das heißt, er ist ein absoluter Workaholic, arbeitet 70 Stunden in der Woche. Seine Frau sitzt zu Hause und denkt sich so, ja, also eigentlich hätte ich gern meinen Mann mal irgendwie bei mir an der Seite. Also so langsam dürfte der ja eigentlich mal ein bisschen runterfahren. Und deswegen hat sie auch überlegt, sich scheiden zu lassen, weil er einfach nie zu Hause war. Für ihn völlig unverständlich, er liebt seine Frau. Ich habe doch alles getan, um ihr meine Liebe zu zeigen. Ich bin noch so fleißig auf der Arbeit, ich bringe noch so viel Geld nach Hause. Die Kinder können sich doch alles leisten. Ich verstehe das nicht, wieso meine Frau tatsächlich darüber nachdenkt, sich scheiden zu lassen. Das war furchtbar interessant. Und dann kam es auch noch dazu, und das ist der eigentliche Grund, warum er krankgeschrieben war. Er hat nämlich einen Hörsturz gekriegt. So, das heißt, er war notgedrungen krankgeschrieben. Der ist nicht wegen einem Burnout oder einer Depression krankgeschrieben gewesen. Nee, der hat erstmal einen Hörsturz gekriegt und dann kam erst die ganze Diagnostik. Ohne den Hörsturz hätte er weitergemacht. So, und dazu kam dann auch das Problem, dass wenn man einen Hörsturz hat und dann natürlich krankgeschrieben ist, kann man seine Glaubenssätze nicht mehr kompensieren. Denn dann kommen die nämlich alle hoch. Weil er war ein Leistungsmensch, er hat gelernt, ich bin wertvoll, wenn ich Leistung erbringe. Was passiert? Ich kann nicht mehr Leistung bringen, ich liege zu Hause mit dem Hörsturz, ich kann nichts. Also kommen die anderen Glaubenssätze dann hoch, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin unfähig, ich bin zu nichts zu gebrauchen oder auch ich bin faul. Und dann wird ganz schnell aus so einem Burnout eine Depression. Die Kompensationsstrategie von Arbeiten, 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 um die eigenen negativen Bedürfnisse nicht zu spüren, hält nicht mehr, also ist die Depression dann nicht mehr weit. So, jetzt möchte ich einmal etwas erklären, was mit unserem Hormon- und Nervensystem zu tun hat, nämlich wie das eigentlich alles mit unseren Synapsen funktioniert. Was macht eigentlich Stress? Also, Hormone werden produziert von der Nebenniere, die ist bei uns an der Niere. So. Und die Regulation von unseren Hormonen macht die Hypophyse. Wenn es um Stress geht, haben wir meistens die Hormone Cortisol, Noradrenalin und Adrenalin. So. Die sind dazu da, dass wenn wir im Stress verfallen, dass wir fokussiert das Problem im Kopf haben, dass wir angespannt sind, ne? Adrenalin, Noradrenalin, Muskeln werden angespannt, wir sind bereit für Flucht, Angriff oder Freezing und sind komplett fokussiert auf das, was vor uns liegt. Und Cortisol ist dazu da, um sozusagen eigentlich mit dem Stress umzugehen, dass wir uns möglichst fit fühlen. Wenn das alles in einem normalen Rahmen abläuft. Wenn wir jetzt chronischen Stress haben, das heißt immer mehr Stress und die Nebenniere produziert immer weiter und immer weiter und immer weiter Cortisol, Noradrenalin, Adrenalin und die Hypophyse schafft es nicht gegenzuregulieren, weil das die Produktion so viel ist, dass die Hypophyse nicht mehr dagegen anarbeiten kann, kann es dazu vorkommen, dass sich das im Körper ablegt. Und dazu kommt auch noch, dass der tolle Hippocampus, der ist nämlich zuständig von der Verarbeitung vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Das bedeutet, der Hippocampus muss immer mehr Informationen verarbeiten. Sie haben Stress, chronischen Stress, es kommt immer mehr auf Sie zu, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Der Kopf arbeitet immer mehr und immer mehr und immer mehr. Der Hippocampus muss die ganze Zeit Informationen verarbeiten, 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 verarbeiten. Und irgendwann hat auch der sein Limit erreicht. Das bedeutet, dieses Hirnareal, und das kann man in Neuroscans gut sehen, wird einfach kleiner. Das ist toll, ne? Wenn etwas komplett überlastet wird, schrumpft es einfach. Und dann kann es dazu führen, dass Sie Konzentrations-, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisschwierigkeiten haben. Das bedeutet, bei chronischem Stress ist das die Folge daraus. Nur weil Sie Ihr Gehirn überlastet haben. Ist ganz spannend eigentlich. Und dann kommt mein Lieblingsthema, nämlich die Psychosomatik. Ich habe ja gesagt, dass die Hypophyse nicht mehr genug gegenregulieren kann. Das heißt, bei negativem Stress, das ist Distress, es gibt auch Eustress, das ist positiver Stress, wir bleiben jetzt bei Distress, kann es dazu führen, dass sich die Hormone in unserem Körper absetzen. Und dann kann es sein, dass wir Symptome haben wie Bluthochdruck, Herzrhythmusstörung, Migräne, Rückenschmerzen. Das Autoimmunsystem wird angegriffen. Das bedeutet Psoriasis, also Schuppenflechte wird stärker, rheumatoide Arthritis wird stärker. Es kann dazu führen, dass wir Durchfall haben oder Verstopfung, eine Magenschleimhautentzündung, den Hörsturz, den wir bei Nick hatten, oder halt auch Periodenprobleme. So. Das bedeutet, der Körper sucht sich immer irgendwo in irgendeiner Form einen Kanal. Das ist total interessant, weil ich habe mal Nick gefragt, sag mal, wann war das denn eigentlich so, dass die ersten körperlichen Beschwerden kamen? So. Und dann meinte er, ja, vor 1,5 Jahren, da hat das mit dem Projekt angefangen. Ich so, aha, was ist denn da so passiert? Ja, dann hatte ich auf einmal so Nackenschmerzen und Rückenschmerzen. Und dann bin ich zum Physiotherapeuten gegangen, der hat mir dann eine Massage gegeben und die Physios denken sich dann, und das kennst du, glaube ich, auch, ne? 50-80% meiner Massageklienten sind eigentlich alles Stresspatienten. Das ist absolut useless, dass die zu mir kommen. Das ist zwar für den Moment ganz nett, aber wenn die ihre Stresssituation nicht verändern, dann, gibt es halt auch keine Besserung. Und die Patienten denken sich dann, ja, also der Physio, das hat ja alles nichts gebracht mit der Massage. Ich habe immer noch so viele Schmerzen. Wojan hat es gelesen, ne? So, das heißt, der Physio hat abgedankt, es wurde Ibuprofen reingeschmissen. Halbes Jahr später, Nick hatte eine Magenschleimhautentzündung, er geht zum Arzt. Arzt fragt, haben Sie Stress? Ja, ich habe Stress. Hier sind ein paar Tabletten, nehmen Sie die mal. So, Nick schmeißt sich Tabletten rein, Magenschleimhautentzündung hat sich auch erledigt. Und dann kam es dann irgendwann dazu, dass der Organismus gesagt hat, du, jetzt reicht's mir aber. Ich habe keinen Bock mehr, dass du mich jetzt seit über einem Jahr ignorierst. Also baller ich dir jetzt etwas rein, dass du komplett flach liegst. Und das ist dann der Hörsturz gewesen. Bei anderen Leuten sind das andere Sachen. Das kann auch sowas sein wie Migräne und dann mit einem richtig schönen Kotzanfall, weil jeder, der das mal hatte, weiß ganz genau, man liegt danach einfach flach im Bett und kann gar nichts. So. Das bedeutet, der Körper, und das liegt daran, dass, wie gesagt, die Hypophyse kann die Hormone nicht mehr regulieren. Das heißt, die lagern sich ab. Es gibt nichts, wo es irgendwie ausgleiten könnte. Und dadurch sagt der Körper halt irgendwann, ich kann nicht mehr. Ich bin komplett überlastet. Bitte, 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 hör mir doch endlich zu, dass ich mich erholen darf. Und was macht Nick? Legt sich aufs Sofa für eine Stunde und sagt, so, alles klar, ich werde jetzt eine Stunde ruhen und danach arbeite ich weiter. Und dann während dieser Stunde, während er da liegt, ja, ach, ich muss nachher noch das und das machen. Ach ja, die Kinder und ach ja, das Projekt. Ich muss ja in 3 Wochen das und das. Das bedeutet, die ganzen stressverstärkenden Gedanken, die gehen in dieser Stunde weiter und nach der Stunde wundert er sich, warum er nicht erholt ist. Komisch. So, das bedeutet, auch da, der Körper wurde weiterhin ignoriert und er denkt so, bitte hör mir doch zu. Bitte guck doch einmal nach mir, wie es mir geht. Und das Gehirn denkt sich so, nee, halt du mal die Klappe, Körper. Das wird schon eine Stunde reichen, wenn ich jetzt hier mich aufs Sofa lege. Nein, so funktioniert diese Rechnung leider nicht. Das heißt, Psychosomatik, absolut hervorragend, ist super dafür gedacht, darauf zu achten und welche Grenzen wir eigentlich gerade überschritten haben. Also hervorragend, und trotzdem sind wir Menschen gerne dazu bereit, unseren Körper zu hassen, weil er nicht mehr so funktioniert, wie wir es eigentlich wollen. Schade, schade. So, jetzt möchte ich direkt mit den Erste-Hilfe-Punkten anfangen. Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, was ich Ihnen mitgeben könnte, die Sie in Ihrem Alltag einmal machen können. Der erste Punkt ist natürlich, sich erstmal zu überlegen, welche dysfunktionalen Verhaltensmuster habe ich eigentlich, wenn ich gestresst bin, traurig bin, wütend bin, Angst habe oder enttäuscht werde. Wenn Sie selber feststellen, irgendwie ist das ein bisschen schwierig und ich komme da nicht so gut in den Kontakt, fragen Sie Ihre beste Freundin, Ihren besten Freund oder einen Familienangehöriger, der Sie ganz gut kennt, oder Ihren Partner, ganz neutral, du, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn? Und der soll Ihnen dann ganz wertneutral sagen, wie Sie sich verhalten. Das heißt, auch da bitte nicht angegriffen fühlen. Es geht einfach nur darum zu gucken, was könnte ich für mögliche Verhaltensmuster an den Tag legen. So, wenn Sie jetzt noch gar keine Ahnung haben von Ihren Glaubenssätzen in keiner einzigen Form und überhaupt keinen Kontakt dazu haben, dann ist immer der erste Punkt zu sagen, okay, das habe ich in der Psychiatrie ganz oft gemacht, dass ich mit den Klienten erst einmal positive Glaubenssätze und positive Affirmationen durchgegangen bin. Gibt es auf YouTube, das ist ganz simpel, von Inner Garden oder auch von Peter Bär, Affirmationen. Das heißt, da können Sie sich einfach nur erstmal hinlegen, sich die anhören und gucken, was macht das eigentlich mit mir? Welche Glaubenssätze oder Affirmationen, mit welchen gehe ich sehr stark in Resonanz? Bei welchen werde ich traurig? Bei welchen spüre ich gar nichts? Bei welchen merke ich ein ganz, ganz starkes Bedürfnis nach Abneigung? Also wenn zum Beispiel das Thema ist, ja, ich darf Fehler machen. Und Sie haben dann ganz schnell dieses Gefühl, nein, 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 das geht nicht, das geht nicht. Dann wissen Sie, ah, da ist irgendwo ein Thema bei Ihnen. Oder auch ein Thema, ich darf mir Pausen nehmen oder auch ich darf Nein sagen. Einfach mal ausprobieren, wenn Sie das so hören, was macht das mit Ihnen eigentlich? Denn da, wo Sie eine Resonanz spüren, da wird irgendwas in irgendeiner Form versteckt sein. Sollten Sie jetzt zu den Personen gehören, die so weit ihre Gefühle abgespalten haben, dass sie wirklich ja gar keinen Kontakt dazu haben, das heißt, Sie hören sich diese Affirmationen an und Sie merken einfach nur, ich spüre nichts, wissen Sie schon mal, okay, ich darf keine Gefühle haben, ist schon mal der Erste, wenn da nichts kommt, und gerne regelmäßig ausprobieren. Das bedeutet, wenn Sie keine Resonanz haben, machen Sie es einfach mal öfter. Denn je mehr Sie sich sozusagen dem öffnen und es ausprobieren, desto eher werden Sie Körpersignale wahrnehmen können, die Sie auf etwas hinweisen möchten. Das ist der erste Punkt. Den kann man so ganz einfach zu Hause nachmachen. Der zweite Punkt, das ist der, den mache ich mit meinen Klienten tatsächlich auch in der Praxis aktuell. Das ist, wenn wir jetzt mal Nicks Glaubenssatz uns angucken. Ich bin unfähig. Das war ja der letzte, den wir hatten, weil er ja mit dem Hörsturz zu Hause lag. Da geht es darum, erstmal zu gucken, okay, worauf lenkt uns eigentlich unser Gehirn? Denn negative Glaubenssätze sorgen auch dafür, dass wir durch eine Negativ-Glaubenssatzbrille gucken. Das bedeutet, unser Gehirn wird sich erstmal nur die Dinge merken, die in irgendeiner Form den negativen Glaubenssatz bedingen. Das heißt, Nick hat festgestellt, ja, ich bin unfähig, was kann ich denn eigentlich alles nicht? Meine Kaffeemaschine ist kaputt und ich bin nicht fähig, die zu reparieren. Oder ich habe es nicht geschafft, pünktlich bei der Arbeit zu sein, letzte Woche. Oder ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Das sind die Punkte, wo die Aufmerksamkeit automatisch im Alltag hingelenkt werden. So, jetzt gibt es aber natürlich auch positive Punkte im Alltag. Das sind dann sowas wie, ja, ich bin in den letzten Monaten immer pünktlich bei der Arbeit gewesen, das war eine Ausnahme irgendwie. Oder Nick hatte seiner Ehefrau etwas geschenkt und die hat sich total drüber gefreut, das war auch positiv. Und er hat mit seinem Sohn einen Spielplatzbesuch gemacht, auch das war positiv. Was aber die negativen Glaubenssätze machen, ist Folgendes. Sie streichen das einfach aus der Wahrnehmung. Das heißt, es passieren ganz tolle Dinge und am Ende des Tages, wenn Sie jemand fragt, na, wie war dein Tag? Ja, scheiße. So, nicht gut, war blöd, das ist schiefgegangen, das ist schiefgegangen, das ist schiefgegangen. Heißt, Ihr Fokus richtet sich darauf, wo Sie Ihren Fokus unterbewusst auch hinlenken. Deswegen werden positive Ereignisse gerne gestrichen. Oder, wenn das nicht machbar ist, das ist auch ganz schön, passiert Folgendes, da haben Sie ein positives Ereignis, wie, ja, ich habe mich um einen Sportverein für meine Tochter bemüht, das hat Nick gemacht, hat auch einen gefunden und sagt dann aber, ja, der relativiert es damit, ich habe ja viel zu spät damit angefangen. Ein halbes Jahr hat sie mir in den Ohren damit gelegen und ich bin immer noch trotzdem ein schlechter Vater, weil ich hätte es doch vor einem halben Jahr machen müssen. Oder, was auch der Fall war, sein letztes Projekt ist unfassbar gut abgelaufen. Das hat super geklappt. Und was macht sein Gehirn daraus? Naja, es war halt einfach viel zu einfach. Das heißt, das Gehirn fängt dann an, Dinge zu relativieren, um den Glaubenssatz zu betätigen. Weil, wie gesagt, unser Gehirn ist gerne faul und möchte sich auf das fokussieren, was wir bereits kennen. Und wenn wir mehr negative Glaubenssätze etabliert haben, dann werden die natürlich auch priorisiert. Ganz einfach. Das ist ein simpler Konditionierungsprozess. So, das heißt, die ganzen positiven Dinge werden auch einfach ausgestrichen. Und dann haben Sie natürlich wieder ein wunderschönes negatives Selbstbild, was einfach nur gefördert wird. So, das heißt, das ist die erste Übung, die Sie zu Hause machen, sich hinzusetzen und mal zu überlegen, gut, wenn wir jetzt den Glaubenssatz haben, ich bin unfähig oder ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht gut genug, den einfach zu nehmen, aufzuschreiben und dann im Alltag mal zu gucken, was ist wirklich, was stimmt davon tatsächlich? Also wo habe ich Punkte, wo ich mich nicht liebenswert fühle, wo ich nicht gut genug war oder? Dann zu gucken, welche sind positiv, aber welche fange ich an zu relativieren? Und zu schauen, okay, alles klar, was mache ich da eigentlich? Und dann ist der nächste Punkt, das wäre nämlich, ich bin fähig. Und da geht es darum, sich aufzuschreiben, wenn Sie den Glaubenssatz umdrehen, Dinge zu finden, die das widerlegen. Und ganz wichtig, die da nicht wieder relativiert werden. Ne? Das heißt, aus dem, ja, ich bin in den letzten Monaten immer pünktlich bei der Arbeit gewesen, wird das zu spät kommen, war eine Ausnahme. So, das bedeutet, Nick hat ja vorher gesagt, ja, ich bin zu spät gekommen einmal bei der Arbeit und hat dann gesagt, mein Gott, er ist so ein schlechter Arbeitnehmer, weil er einmal zu spät gekommen ist. Obwohl der sonst immer pünktlich gewesen ist. Das heißt, das Katastrophisieren und das Generalisieren spielt da auch eine Rolle mit. Sprich, wenn Sie zu Hause sitzen und erstmal die Liste machen mit beispielsweise, ich bin unfähig, gucken, was ist da alles mit drin, und Sie werden dann zu Hause ausprobieren, das umzudrehen. Das wird ganz, ganz schwierig werden. Warum? Ihr Gehirn muss erstmal über den Tellerrand hinausschauen. Das heißt, Sie werden dann erstmal sitzen 10 Minuten und sich denken, mir fällt nichts ein. oder das Höchste vielleicht, vielleicht ein, zwei Punkte, aber trotzdem denken sie sich so, boah, das ist irgendwie nicht viel. Aber das reicht schon. Alleine das Bedürfnis und alleine die Tatsache, dass sie sich da hinsetzen und sagen, okay, alles klar, ich überlege mir jetzt die Punkte, die heute irgendwie gut geklappt haben, einmal alle runterschreiben, 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 runterschreiben. Und wenn das nur zwei Punkte sind, dann schreiben sie nur die beiden runter. Dann machen sie das am nächsten Tag nochmal und finden dann nach und nach und nach mehr. Das heißt, sie müssen sich überlegen, wenn sie diese Prozesse über etliche Jahre oder Jahrzehnte ankonditioniert haben, ist das nicht nach einer Woche weg. Das heißt, das ist unheimlich viel Arbeit, sich da wirklich ranzusetzen und zu sagen, okay, ich setze mich zu Hause hin und ich schreibe jetzt wirklich mal aktiv was auf und benutze meine grauen Zellen. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, auch im therapeutischen Kontext, dass die nicht nur einmal die Woche zu uns kommen, sondern dann auch zu Hause das etablieren. So, und bei Nick war es dann so am Ende, dass er es geschafft hat zu sagen, alles klar, mein Sohn freut sich über den Spielplatzbesuch, meine Ehefrau hat sich über das Geschenk gefreut und, also die ganzen Punkte, die wir vorher hatten. Und dazu kam dann noch, ja, er hat es geschafft, das Wohnzimmer zu putzen immerhin, er hat es auch geschafft, mit seiner Mutter zu telefonieren. Und er hat es auch geschafft, morgens sich einen guten Espresso zu machen. Na, dann kommt natürlich wieder das Gehirn und sagt, ich relativiere das Ganze, ein Espresso mir servieren ist ja selbstverständlich, das ist ja gar nicht so schwer. So. Das bedeutet, auch da immer wieder den Fokus drauf richten, wenn Sie anfangen zu relativieren, und das können auch die Kleinigkeiten sein, die ganz bewusst durchstreichen und sagen, nein, ich relativiere das nämlich ausnahmsweise mal nicht. Auch die Dinge, die Sie für selbstverständlich erachten. Und das ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung. Das waren jetzt so meine zwei Tipps, die ich Ihnen für zu Hause mitgeben kann, zusätzlich zu dem Punkt, dass Sie schauen, welche fünf Leute haben Sie eigentlich in Ihrem Umfeld, da mal einen Blick drauf werfen, welche Charaktere sind das eigentlich, und einmal zu schauen, okay, welche der ganzen Verhaltensmuster, die ich vorgestellt habe, trifft auf Sie zu oder vielleicht auf Ihr Umfeld. Ja, dann kann ich mich nur bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Die letzte Zeit gilt dann den Fragen. Wer möchte, kann mir gerne auf Instagram folgen oder auch auf YouTube. Ich habe damit gerade ganz neu angefangen im Rahmen der NUG, denn ich hatte eigentlich den Vortrag weitaus länger angedacht. Also eigentlich hätte ich da mindestens 2 Stunden oder ein ganzes Seminar drüber geben können. Das heißt, ich habe es wirklich gekürzt und ich möchte nach und nach auf YouTube und auf Instagram mehr Inhalte sozusagen kostenfrei teilen. Das ist das, was mir einfach wichtig ist, den Leuten etwas mitzugeben, womit sie auch im Alltag arbeiten können. Gerne dazu auch mir unbedingt Feedback geben bei der NUG, weil ich kann nur meine Vortragsart und meine Themen verbessern, wenn ich von Ihnen ehrliche Kritik bekomme. Das heißt, da super, super gerne einmal den Vortrag bewerten, dass ich weiß, was ich verändern und was ich besser machen kann. Und ansonsten vielen Dank.
Vielen Dank, ein toller Vortrag. Man hat gar nicht gemerkt, dass der gekürzt oder nervös oder irgendwie sowas war. Super. Ich fand es spannend, weil 5 von diesen Freunden haben auf meinem Stuhl gesessen. Vielleicht ging es dem einen oder der anderen auch so. Also gibt es Fragen? Bestimmt.
Falls es private Fragen gibt, ich bleibe auch sonst noch gerne vorne hier und dann könnt ihr mich privat fragen, wenn das irgendwie so unangenehme Themen wären.
Ich kann auch so laut genug reden. Oh Gott, ich will gar nicht wissen. Ich habe mich gefragt, wie würden Sie das einschätzen? Wie viele Generationen brauchen wir noch, damit sich an dem Umgang mit unseren negativen Glaubenssätzen etwas ändert? Ich habe das Gefühl, dass da gerade sehr, sehr viel passiert. Und hätte da jetzt einfach mal so aus dem Blauen heraus eine Vermutung vielleicht mir gewünscht.
Also es gibt so einen Standardspruch, der sagt, es braucht immer 4 Generationen, um sich etwas neu zu etablieren. Jetzt ist das Thema mit den Glaubenssätzen halt so, dass wir immer negative Glaubenssätze erleben werden, weil es einfach, wie gesagt, interpretationsanfällig ist. Das ist das Grundproblem. Das heißt, negative Glaubenssätze werden wir alle immer haben. Also auch wenn wir selber Kinder haben und Kindeskinder, auch die werden alle negative Glaubenssätze besitzen. Es ist nur davon abhängig davon, was wird mehr etabliert, die negativen Seiten oder die positiven Seiten. Und das ist halt super individuell, weil jedes Kind ist anders, jeder Teenager ist anders, jeder braucht etwas anderes. Und da müsste es schon eine ziemlich strenge Elternschule in irgendeiner Form geben. Und selbst die würde wahrscheinlich nicht mal ausreichen, um sozusagen das komplett auszulöschen. So, aber dadurch, dass die Arbeiter jetzt über die ganzen Jahre hin immer populärer geworden sind, sind die Leute natürlich auch viel mehr in der Reflexion drin. So, das heißt, ich habe die Hoffnung, dass in den nächsten Generationen es vielleicht in der Summe etwas weniger wird, zumindest die Schutzstrategien, also die dysfunktionalen Verhaltensmuster weniger werden. Aber eine konkrete Schätzung kann ich überhaupt nicht abgeben zu dem Thema tatsächlich. Das tut mir leid.
Vielen Dank für den guten, souverän vorgetragenen Vortrag. Den Elternführerschein finde ich sehr sinnvoll, generell. Ich hatte noch einen Punkt zu deinem Aggressionspunkt. Das muss nicht unbedingt, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, auch nicht unbedingt körperliche Aggression sein. Das kann auch durchaus innerliche, verbale Aggression sein, die einen sich in sich reinfressen.
Genau, das kann gibt noch einen Unterschied zwischen passiver und aktiver Aggression. Aktive Aggression ist das, was du beschrieben hast, wird verbal ausfallend, wird unter anderem auch körperlich gewalttätig. Das kann eine Variante sein. Es gibt aber auch die passive Aggression und die ist ein bisschen tückisch, weil aktive Aggression, da weiß der Gegenüber ganz klar, was passiert da überhaupt? Da ist jemand sauer, das kriege ich gerade ab. Passive Aggression kann sowas sein wie, der Chef hat zum x-ten Mal einem die Aufgabe gegeben, das zu tun und ich habe ja Amen gesagt und will das eigentlich nicht, also mache ich die Aufgabe entweder unzureichend fertig, ich beantworte E-Mails zu spät oder ich komme auch zu Freundestreffen zu spät oder was auch gerne mal genommen wird, ist Sexverweigerung, das heißt, der Partner möchte etwas von einem, dann sagt der andere, ja, mache ich und unterbewusst denkt er sich, fick dich und dann habe ich halt einfach kein Interesse mehr, mit dir zu schlafen. So. Wird auch gerne als passives, aggressives Verhaltensmuster genommen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen tatsächlich. Und der andere weiß gar nicht, was los ist, logischerweise, weil das wird ja nicht offen kommuniziert. Das heißt, das können auch so unterschwellige Spitzen sein, die reingegeben werden.
Ja, von mir danke für den Vortrag.
Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe mich jetzt auch bei dem einen oder anderen etwas ertappt gefühlt. Gibt es Leute, die keine negativen Glaubenssätze haben, die da kein Problem haben?
Nein. Wir können vielleicht mal uns den Dalai Lama angucken. Das ist dann so derjenige oder Buddha von früher, der die Erleuchtung erlangt hat, der sicherlich mit seinen negativen Glaubenssätzen einen maximal guten Umgang gefunden hat. Das ist aber alles Arbeit. Das ist alles Arbeit sozusagen. Das heißt, auch die Leute, wo sie das Gefühl haben, boah, die sind total resilient, die haben richtig viel geschafft, die können unfassbar gut mit Konflikten und allem umgehen, auch die werden in irgendeiner Form daran gearbeitet haben.
Und zweite Frage, kannst du irgendein Buch empfehlen?
Das ist das Buch von Stefanie Stahl tatsächlich, Das Kind in dir muss Heimat finden. Da habe ich vieles rausgenommen. Der Punkt natürlich bei der inneren Kindarbeit ist, da müssen Sie gucken, ob Sie mit sowas in Resonanz gehen. Denn das ist halt etwas, wo es halt auch um die Vergangenheit geht und wo es halt um Visualisierungsübungen geht. Das heißt, wenn Sie gut mit Visualisierung arbeiten können, wenn Sie gut mit dem inneren Kind arbeiten können, ist das wunderbar. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es schwierig wird, da habe ich dann oder benutzen wir halt in der Praxis halt das Thema hier von Fassbinder, Klein und Schweiger. Kommt eigentlich aus dem Therapietool direkt raus zum Thema Depression. Das geht eher an die sehr rationalen Leute, also die nicht so gut in der Vergangenheit so rumwühlen wollen und die vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten haben, da in den Kontakt zu gehen.
Weitere Fragen? Ja.
Danke für den sehr interessanten Vortrag. Auch wenn ich die ersten 5 Minuten leider verpasst habe. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist in diesem Argumentationsgang, ist dieser Fokus auf persönliche Verantwortung. Da war ja das Argument der Opferrolle zum Beispiel. Und was ich mich dann frage, dieses Framework, der Zweck ist ja sozusagen, resilienter zu sein, diese Muster zu durchbrechen, etc. Funktioniert diese Strategie denn auch, wenn beispielsweise die Bedingungen, die das negative Muster hervorgerufen haben, noch fortbestehen? Eine Sache, die mir zum Beispiel stark aufgefallen ist, das bezogen auf meine eigene Lebenserfahrung und die in meinem sozialen Umfeld, ist zum Beispiel das Queersein, was ja in einigen Kontexten damit einhergehen kann, dass man eben gar keine andere Wahl hat, als beispielsweise zu lügen. Also vereinfacht gesagt. Naja, also ich meine, nehmen wir mal an, ich wäre Diskriminierung ausgesetzt beispielsweise. Zum Beispiel, ich habe Freundinnen, die trans sind, aber nicht offen auf ihrem Arbeitsplatz beispielsweise. Einfach nur, weil sie dadurch vermuten, Diskriminierung ausgesetzt sein zu können. Und das ist das ja, das wäre dann ja ein Muster, dass man sozusagen, selbst wenn man dafür die Verantwortung übernehme oder sie vielleicht sogar aktiv übernehmen will, dennoch nicht durchbrechen kann, einfach weil die äußeren Gegebenheiten es nicht zulassen.
Das Problem kenne ich tatsächlich auch. Ich habe auch Transklienten, deswegen kenne ich das. Ich arbeite dann immer gerne mit denen so, dass es darum geht zu schauen, was tut mir am besten. Das bedeutet, die Schutzstrategien und die dysfunktionalen Verhaltensmuster, die dürfen sie auch ganz konkret anwenden. Das heißt, es ist wie mit dem Thema der Anpassung. Manchmal ist Harmoniebedürftigkeit in einem gesellschaftlichen Kontext wunderbar, da dürfen sie es nutzen. Aber dann doch bitte, bitte bewusst. Entscheiden Sie sich bewusst dafür, das zu nutzen oder nicht. Das bedeutet, wenn jetzt Ihre Freundinnen, Freunden, Freundinnen sagen, ich möchte das auf der Arbeit nicht sagen, aufgrund von einer Angst, würde ich therapeutisch erstmal sagen, okay, haben Sie Sorge für? Eigentlich würde ich gern mit Ihnen daran arbeiten, dass Sie das aushalten könnten. Das heißt, zu schauen, okay, ist das realistisch, dass ich wirklich diskriminiert werde? Das ist die erste Frage. Wenn die Antwort lautet, ja, es ist realistisch, zu überlegen, wollen Sie überhaupt wirklich bei diesem Arbeitgeber sein? Wollen Sie die Werte, die dieser Arbeitgeber vertritt und die die Kollegen vertreten, überhaupt für sich annehmen? Ist das überhaupt für Sie tolerierbar? Und wenn die Antwort ist ja, dann zu schauen, okay, wie schaffe ich es, gemeinsam mit dem Klienten eine Resilienz aufzubauen, dass der sich vielleicht das doch beim ein oder anderen traut, das vielleicht mal zu sagen. So. Also es ist immer sozusagen die bewusste Entscheidung zu überlegen, was ist jetzt gerade in dem Moment für die Person am wichtigsten. Auch da kann auch mal die Lüge sozusagen genommen werden. Ich wünsche mir immer optimalerweise, dass die Leute sich das trauen können und auch den Konflikt im Notfall aushalten oder sogar auch dann den Job wechseln, um einfach ihren eigenen Werten Raum geben zu dürfen. So. Das heißt, das ist ja eigentlich furchtbar, wenn wir uns überlegen, ich müsste mich auf der Arbeit die ganze Zeit verstellen. Das ist ja schrecklich. Also es ist ja, also wirklich, mag ich mir auch nicht vorstellen. Beantwortet das ein bisschen die Frage?
Ja, definitiv. Okay. Also es ist ja auch, wie gesagt, meine eigene Lösung. Aber wie gesagt, alle queer Menschen haben es hauptsächlich auch queer. Also das ist
komplett. Ja, es ist ein Grundproblem, was gesellschaftlich aktuell noch da ist. So, und dafür braucht es aber auch mutige Leute, die da halt vorangehen. Das ist immer so das Problem. Und ihre Freunde dürfen dann selber entscheiden, ob sie diese Person sein möchten oder nicht. Das kommt auch noch mit dazu. Geht immer um die eigene Entscheidung.
Das war bestimmt nicht die letzte Frage zu dem Thema. Okay, 3, 2, 1. Na gut, okay, dann nochmal herzlichen Dank für den Vortrag. Okay, ja, mutig melden.
Dankeschön. Ja, ich habe gerade noch überlegt, wie ich das meine Frage formuliere. Und zwar, also erstmal vielen Dank für den super spannenden Vortrag. Jetzt ist ja leider so, dass wir, dass nicht alle Menschen in den Genuss kamen, diesen Vortrag jetzt zu hören. Und ich frage mich jetzt, wie können wir, die das jetzt hören, dieses Wissen jetzt in unsere sozialen Situationen mit einbringen? Also Sie haben ja darauf hingewiesen, dass die Menschen das... Die Leute sagen ja nicht, ja, ich verhalte mich jetzt so, weil ich denke eigentlich das und das. Ich habe diesen Glaubenssatz. Das wissen die Leute eben auch oft selbst nicht. Also was können wir tun in unserem Alltag mit dem Wissen, um vielleicht auch Sachen zu verändern? Und genau.
Also wenn es um das Thema Reichweite geht, der Vortrag wird am Ende auch auf YouTube hochgeladen. Das heißt, den können Sie einfach weiterschicken. So, wenn man jetzt das Einfachste nehmen möchte. Ich habe ja so eine grobe Zusammenfassung von den Verhaltensweisen einmal so rübergebracht. So, das heißt, wenn Sie jetzt im Freundeskreis merken, da ist jemand, der reagiert jetzt zum Beispiel oder der ist irgendwie sehr angepasst immer, der ist sehr harmoniebedürftig, irgendwie äußert der sich nicht richtig. Den mal öfter zur Seite zu nehmen und sagen so, hier, alles klar, du, ich habe das und das beobachtet. Um dann mal zu gucken, was sagt der Gegenüber überhaupt. Manchmal ist unser Gegenüber ja überhaupt nicht bewusst, wie der sich eigentlich in Situationen verhält. Um dann sozusagen einmal so einen vorsichtigen Spiegel einzubauen, zu gucken, okay, wenn ich das mal so leicht anspreche, du, ich habe beobachtet, in den und den Situationen, da reagierst du irgendwie so und so und so. Und ich wollte mal fragen, was passiert da eigentlich bei dir? Wie geht es dir eigentlich überhaupt? Denn wie gesagt, diese dysfunktionalen Verhaltensmuster sind immer nur Schutzmechanismen. Die eigentlichen Bedürfnisse werden gar nicht richtig kommuniziert. Das heißt, sobald sie merken, ah, da ist bei jemand anderen irgendetwas getriggert, da nochmal Lauscher auf und zu gucken, okay, was könnte das sein? Gehen Sie dann in den Dialog. Was beschäftigt dich da gerade so? Das heißt, wirklich aktiv nachfragen und aktiv und empathisches Zuhören.
Alles klar, vielen Dank.